Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen und dieses Mal sogar mehrfach wöchentlichen Podcast zur Formel E. Antonio Felix da Costas Zaubershow in Berlin, Teil 1 ist hinter uns. Die ersten zwei Rennen vom Formel-E-Finale in Tempelhof sind geschehen. Beide mit einer eindeutigen Siegesfahrt von DS Tachita. Um das vielleicht mal vorauszunehmen, was sonst so in Berlin geschehen ist, wollen wir heute besprechen im ersten Berlin-Podcast. In den nächsten Tagen kommen nochmal extra Episoden. Wir widmen uns also jedem Doubleheader in einer eigenen Podcast-Folge. Heute mit dabei Tobi, meine Wenigkeit, und Tobi, die andere Wenigkeit.
Schönen guten Abend.
Wie sieht's aus bei dir? Tags 1 und 2 gut überstanden?
Oh, ja, gut ist mehr oder weniger relativ, aber wir haben es geschafft, hatten jetzt dann einen Tag Rennpause, trotzdem genug zu tun. Und ja, es dauert nicht mehr lang, morgen früh geht's schon wieder weiter.
Es geht wirklich Schlag auf Schlag, genau wie für die Fans, natürlich auch für die Teams, die heute hart gearbeitet haben, auch wenn jetzt umgebaut wurde auf der Piste. Natürlich arbeiten die Teams auch weiter, bis spät in die Nacht. Gestern zum Beispiel, es gab heute eine Pressekonferenz von Audi, und da hat René Rast erzählt, dass er beispielsweise bis nachts um 3 heute am Laptop gesessen hat, bis der Akku alle war und sich Runden angeschaut hat von sich und analysiert hat, was man so machen kann. Und das wird er versuchen, morgen umzusetzen. Allerdings natürlich auf einer neuen Strecke, denn wir haben das Rückwärts-Layout in den letzten 2 Tagen gehabt. Jetzt geht's wieder vorwärts herum für die nächsten 2 Tage. Und dann gibt's nochmal in der nächsten Woche einen ganz neuen Mittelabschnitt. Tobi, Zwischenfazit, Rückwärtsstrecke. Wie war es für dich?
Ja, die erste Session war sehr, sehr ungewohnt, muss ich zugeben. Aber man hat sich doch sehr, sehr schnell dran gewöhnt. Und ich glaube, die Umstellung jetzt von gestern auf morgen auf das richtige Layout wieder, das wird schwieriger.
Meinst du echt? Also vielleicht für uns zum Zugucken. Ich habe eher den Eindruck, dass die Teams sich freuen, dass es wieder vorwärts geht.
Ne, den Eindruck habe ich auch, aber ich habe es jetzt aus Zuschauersicht beschrieben. Klar, für die Teams wird es ein bisschen einfacher. Sie fahren jetzt auf einer Strecke, die sie kennen, auf der sie in den letzten beiden Jahren in genau dieser Form schon Rennen gefahren sind. Und ja, von daher gehen alle mit deutlich mehr Erfahrungswerten in das Rennen rein und von daher denke ich, werden wir eine etwas ausgeglichenere Pace sehen, hoffentlich.
Wir sind heute Abend übrigens auch wieder live im Internet zu hören. Die alte Tradition im E-Pod, nach jedem Formel-E-Rennen machen wir eine Live-Episode, in der wir das Rennen auseinander pflücken, wie auch heute. Schönen Gruß in die Runde an alle Live-ZuhörerInnen. Auch beim nächsten Rennen sind wir wieder live, 20 Uhr am Montag, nicht wahr? 10. August auf live.e-formel.de, da könnt ihr zuhören und sogar in unserem Slack-Channel, der dann da verlinkt ist, mittippen und kommentieren und euren eigenen Input geben. Es ist immer großartig. Für all diejenigen, die ersten 2 Berlin-Rennen verpasst haben, gibt's jetzt aber erstmal einen Rückblick auf das erste Rennen am Mittwoch. Ganz schön große Probleme gab es für Jaguar und James Calado. Inverter, Motor, Batterie raus und neu wieder rein, macht 60 Startplätze Strafversetzung. Dazu hat er in den Trainings keine einzige Runde gedreht und startete dann in seine erste Tour im Qualifying.
Im Qualifying dann Antonio Felix da Costa mit einer Bestzeit in der Gruppenphase und anschließend auch mit einer deutlichen Bestzeit in der Superpole. Zweitplatzierte übrigens sein Teamkollege Jean-Eric Vergne.
Ja, und die 2 DS, die ziehen dann am Rennstart richtig an und fahren den ganzen Feld weg, bis Felipe Massa verunfallt und das Safety Car auf die Strecke kommt.
Anschließend das Rennen wieder freigegeben. Aber Jean-Eric Vergne, rätselhafterweise ohne Pace, verliert Platz und Platz wird zurückgereicht und kollidiert dann in der letzten Runde noch, natürlich, mit seinem Intimfeind Lucas di Grassi.
Auch sonst wurde auf der Strecke heiß gekämpft, zum Beispiel bei De Vries und Lotterer und Bird. Da ging es richtig ab im Kampf um den letzten Platz auf dem Podium.
Aber an der Spitze tut sich nichts mehr. Antonio Felix da Costa fährt ungefährdet zum Sieg vor André Lotterer im Porsche und Sam Bird im Virgin.
Und nach dem Rennen wird Maximilian Günther wegen zu viel Energieverbrauch disqualifiziert. Wie bitter.
Des einen Leid des anderen freut. René Rast sammelt bei seinem Audi-Debüt in der Formel E tatsächlich einen Punkt, weil er durch die Disqualifikation auf Platz 10 vorrückt.
Tja, so weit, so gut vom ersten Rennen. Jetzt sind wir alle auf Stand und können, glaube ich, mal in die Details reinschreiten. Das halte ich für eine gute Idee. Ich habe ja Calados Technikprobleme gerade schon angeschnitten. Damit beginnen wir in die Trainings zu gucken. Das war wohl das heißeste Thema. Auf der Strecke selbst ist es erstaunlich ruhig geblieben. Also natürlich haben sich alle gefreut, dass es wieder losgeht und versucht, möglichst viele Runden zu drehen. Einige Autos haben natürlich Verschleißerscheinungen gehabt, nachdem sie jetzt so lange in einem Flughafenhangar oder an der Rennstrecke in Valencia, ich bin mir nicht ganz sicher, wo genau die Autos in Spanien lagerten, aber in Valencia lagerten und nicht angerührt wurden, hatten einige natürlich erstmal damit zu tun, die Autos mal anzugucken. Da reichte der Shakedown am Tag davor nicht wirklich. Deswegen erstmal Auto angucken und schauen, ob alles funktioniert. Am Ende Roland schnellster in FP1. Und De Vries schnellster in FP2. Ganz übel lief es allerdings, wie gesagt, für Calado. Der hat das ganze erste Training verpasst, ist dann am Ende mal rausgefahren, hat 2 Kurven geschafft, dann hat das Auto wieder den Geist aufgegeben. Angeblich war es nur ein kleines Softwareproblem, wo man dann aber den gesamten Antriebsstrang auseinandernehmen musste und neu einsetzen musste. Und da gab es dann eben diese riesige Gridstrafe für. Ich frage mich, wie ist ein kleines Softwareproblem, vielleicht wärst du das als unser Software-Experte, Tobi, dafür sorgt, dass der ganze Antrieb ausgewechselt werden muss?
Das ist eine sehr gute Frage. Das Calado, wie du schon sagtest, soll angeblich ein Softwareproblem gehabt haben, das dafür gesorgt hat, dass der Motor und der Inverter gewechselt werden mussten. Und nachdem das während des ersten freien Trainings passiert ist, ist er dann, ich glaube, 10 Minuten vor Ende des Trainings nochmal auf die Strecke gegangen und erlitt dann einen Batteriedefekt in seiner Outlap. Ja, also er ist quasi circa einen knappen Kilometer weit gekommen.
Nee, und, weniger. 350 Meter oder so. Der ist doch schon nach Kurve 2 ist ja schon wieder ausgerollt.
Ach ja, hast recht.
Das war nicht weit.
Ja, die Boxenausfahrt ist ja direkt hier vorne. Dazu kommen wir ja später noch. Wenn man durch die Box fährt, hat man einen deutlich kürzeren Weg, also über die Startzielgeraden. Genau. Und so weit ist er gar nicht gekommen. Und nach geschätzt 15 Sekunden Fahrzeit stand er wieder. Und es ging auch nicht weiter. Und da zudem an seinem Auto die rote Warnleuchte blinkte, wurde das Training dann quasi auch abgebrochen, weil es keine Möglichkeit gab, ihn vor Ablauf der Zeit zu bergen, den Wagen. Was da genau schiefgelaufen ist, kann ich nicht sagen, aber ein Softwareproblem soll der Auslöser gewesen sein. Ich sag mal, wenn man dann aber anschließend Motor und Inverter wechseln muss, dann hat das Softwareproblem entweder einen größeren Schaden verursacht oder aber es ist vielleicht nur eine Ausrede gewesen. Aber das kann man an der Stelle jetzt nur spekulieren. Aber wegen eines Softwareproblems tauscht man nicht den Motor aus.
Das muss da, wenn dann, schon richtig was kaputt gemacht haben, ne? Naja.
Befürchte ich auch, ja. Man wird den Motor sicherlich nicht ohne Grund gewechselt haben.
Gebrauchter Tag deshalb jedenfalls. Spoiler, auch im Quali und Rennen lief es nicht gut für Calado. Und ich glaube, das ist sehr verzeihlich, wenn man vor allem auf dem Rückwärtslayout. Calado ist ja noch in seiner Rookie-Saison noch dazu. Also der hat noch nicht mal auf dem Vorwärtslayout in Berlin Erfahrung sammeln können, außer jetzt vielleicht im Rennsimulator vom Team in Großbritannien. Also seine erste Runde im Qualifying zu fahren, ist schon übel und entsprechend schlecht fiel das Ergebnis auch aus. Und im Rennen ging es nicht viel weiter nach vorne. Wir können ja mal trotzdem übers Qualifying.
Es kommen ja noch ein paar Sachen dazu. Der Und der Untergrund ist in Berlin natürlich auch ein besonderer.
Klar,
ja. Da ja auf diesen Betonplatten vom ehemaligen Flughafenvorfeld gefahren wird, da verhalten sich die Reifen natürlich auch anders. Und wenn du tatsächlich dann beim Shakedown 3 Runden mit reduzierter Leistung drehen durftest, aber keine einzige Trainingsrunde, ist das ein extremer Nachteil. Und von daher war abzusehen, dass er im Rennen keine so große Rolle spielen kann. Ja, aber wie du sagtest, das Qualifying, es war das altbekannte Gruppenqualifying mit der Einteilung anhand der Gesamtwertung. Was wir in den letzten Jahren aber schon in Berlin beobachten konnten, hat sich jetzt wieder bewahrheitet. Die Strecke entwickelt sich nicht so stark wie auf den meisten Straßenkursen, auf denen die Formel E unterwegs ist. Das heißt, dass die stärksten Fahrer der Meisterschaft, die in der ersten Gruppe antreten, einfach keine so großen Nachteile haben wie auf vielen anderen Strecken. Es soll nicht heißen, dass es überhaupt keine Nachteile sind, sondern dass diese im Verhältnis einfach nicht so stark ins Gewicht fallen. Nichtsdestotrotz fangen wir mal mit Gruppe 1 an. Der Meisterschaftsführende Antonio Felix da Costa zeigt eine super Runde. Mit großem Abstand setzt er die Bestzeit in der Gruppe und wie sich nachher zeigt, nicht in der Gruppe, sondern insgesamt. Lucas Di Grassi hingegen mit einem sehr, sehr schwachen Versuch. Und damit war klar, dass Felix da Costa derjenige ist, den es zu schlagen gilt.
Gruppe 2 ging dann weiter mit Fahrern, die man eigentlich auch erwarten dürfte, ganz weit vorne. Buemi war dabei und Wern war dabei und Lotterer war dabei. Die waren auch alle echt stark und haben sich für die Superpole qualifizieren können, dieses Shootout am Ende. In Gruppe 3 waren dann nur noch wenige Fahrer dabei. Das ist, fand ich wirklich bemerkenswert. Aber du hast ja gesagt schon, warum. Weil die Qualifying-Gruppeneffekte nicht ganz so riesig sind, ist es in Berlin auf jeden Fall möglich, sich auch aus einer frühen TM-Qualifying-Gruppe für die Super Bowl zu qualifizieren. In Gruppe 3 waren dann De Vries und vor allem D'Ambrosio gut, der mich wirklich überrascht hat. Wir haben ja, sogar in der letzten Episode gesagt, dass Mahindra echt einen Satz nach vorne gut gebrauchen könnte. Und ich finde, D'Ambrosio hat da delivered. Also das war eine tolle Leistung und hat dem Team wirklich gut getan. War überfällig, nachdem die bisherige Saison alles andere als nach Plan lief, mal endlich ein kleines Ausrufezeichen von Mahindra. Es war dann allerdings in Gruppe 3 auch Zeit für Daniel Abt mal auf die Strecke zu fahren. In seinem neuen NIO 333-Dress hat ja das Team gewechselt oder wurde gewechselt. Nach dem ganzen Race-at-Home-Skandal haben wir ja auch schon in Hülle und Fülle drüber erzählt. Jetzt bei NIO, ein chinesisches Team, angetreten, übernimmt da den Platz von Marcin Kwa. Ist allerdings, weil er für Audi schon mal in die Punkte gefahren ist und da auch gar nicht wenige Zähler gesammelt, also vergleichsweise wenige Zähler für Audi, 8 Punkte gesammelt hat, in Qualifying 3 angetreten. Ich glaube sogar zum ersten Mal von NIO in dieser Saison. Falls nicht eventuell in Diria 1 nochmal Oliver Turvey irgendwie dabei gewesen ist. Ist aber auch vollkommen egal. Also mal eine etwas weiter vorne gelegene Qualifying-Gruppe für NIO. Aber ich muss ehrlich sein, Tobi, Abt hat mich ein bisschen enttäuscht. Also Qualifying-Ergebnis mit einer Rundenzeit von, jetzt muss ich mal kurz nachschlagen, Rundenzeit von 1 Minute 8,5. Vergleichsweise 1 Minute 7,1 ist Antonio Felix da Costa der schnellste aus dem Gruppenqualifying gewesen. Ab damit nur auf Platz 22 qualifiziert, ist wegen der ganzen Strafen dann von Platz 21 aus ins Rennen gegangen. Ja, viel mehr kann man aus dem NIO wohl nicht rausholen. Trotzdem lag er hinter seinem Teamkollegen Oliver Turvey. Hat mir nicht allzu gut gefallen, das erste Qualifying. Woran hat's gelegen?
Oh, woran hat es gelegen?
Man fragt ja, sich doch immer, woran es gelegen hat.
Ja, muss natürlich dazu sagen, der NIO ist kein Top-Fahrzeug. Er war es vorher nicht und er ist es auch jetzt nicht, wo Daniel Abt drin sitzt. Zudem kommt natürlich, dass Daniel Abt lediglich einen Filmtag auf einem Flughafen in England gehabt hat, um sich tatsächlich mal im Auto ein bisschen vertraut zu machen. Die Autos sind zwar weitgehend identisch, was das Aussehen angeht und auch was die grundlegende Mechanik angeht, aber und die Aerodynamik, aber natürlich der Antriebsstang ist eine Eigenentwicklung, der Invertergetriebe, Hinterradaufhängungen sind Eigenentwicklungen und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, die Software ist eine Eigenentwicklung oder sogar die Belegung der Knöpfe auf dem Lenkrad macht jedes Team selber. Von daher, es ist nicht ganz einfach für Daniel Abt, da jetzt direkt so eine super, super Performance abzuliefern, muss man auch bedenken. Turvey ist seit etwas über 5 Jahren beim Team. Ja, der kennt da jeden einzelnen Mitarbeiter, jeden Ingenieur in- und auswendig. Daniel Abt musste die Leute jetzt innerhalb von 3 Wochen, die es jetzt etwa sind, alle kennenlernen und sich mit der Arbeitsweise vertraut machen. Muss natürlich auch sagen, das ist kein Team wie Audi, wo 100 Ingenieure sitzen und sich mit dem Formel-E-Thema beschäftigen. Ne? NIO ist eine viel, viel kleinere Truppe, wo die Arbeitsabläufe andere sind, die Aufgaben anders verteilt sind und vielleicht auch ganz anders an Probleme rangegangen wird, als das Daniel Abt bei Audi gewohnt war. Und von daher glaube ich, man durfte nicht zu viel von Daniel Abt erwarten. Was man auf jeden Fall sagen kann, dass er mit weitem Abstand der beste Teamkollege ist, den Oliver Turvey in dieser Saison hatte. Das haben seine Leistungen ganz klar gezeigt. Er war jetzt nicht ganz auf Augenhöhe mit Turvey, aber doch in vielen Sessions auch relativ nah dran. Und am Donnerstag im Rennen hat er ihn sogar hinter sich lassen können. Von daher, es steht noch eine steile Lernkurve bevor und man muss abwarten, dass man sich bei NIO oder gerade dann bei NIO Schritt für Schritt verbessert und von daher vielleicht im zweiten oder im dritten Doubleheader dann mit etwas mehr Ergebnissen rechnen kann.
In der vierten Qualifying-Gruppe war mal wieder Mahindra ganz schön gut dabei. Da waren natürlich allerdings auch einige Rookies dabei. Alex Lynn zum Beispiel, jetzt nicht per se ein Rookie, ne, der ist ja letztes Jahr für Jaguar gefahren, der kennt das Gen 2 Auto ja auch schon, ist davor auch schon mal in der Formel E gestartet, bei Virgin an der Seite von Sam Bird. Keiner war da wirklich gut genug für die Super Pole leider. Lynn in seinem ersten Qualifying nach der Pause 12. René Rast im Audi 15. Naja, und dann ging es in die Super Pole, wo es eigentlich nur einen Namen gibt. Antonio Felix da Costa, der wirklich wie der Zauberer den Hasen aus dem Hut eine Runde aus seinem Auto rausgekitzelt hat. Also ich habe selten, und das dann war wahrscheinlich einfach das Thema, das ganze Wochenende bestimmt hat, selten einen Fahrer erlebt, der so mit seinem Auto verschmelzen kann auf einer Qualifying-Runde, zumindest in der Formel E. Ich meine, es gibt genügend Rennfahrer, ich habe schon tolle Rennfahrer gesehen auf Qualifying-Runden. Aber in der Formel E ist sowas selten gewesen bisher jedenfalls. Vielleicht Buemi in Saison 2, aber wie Felix da Costa da mal eben 0,4 Sekunden seinem Teamkollegen auf einer Qualifying-Runde abnimmt und die Zeit dann am Tag darauf nochmal um 0,3 Sekunden verbessert, unglaublich, unglaublich. Dahinter war es richtig eng mit Wern und Lotterer, die sind dann auf Platz 2 und 3 ins Ziel gekommen, im Qualifying zumindest. Und die Top 5 haben dann Buemi und De Vries komplettiert. Trotzdem, der Fahrer des Qualifyings und von jedem Zeitfahren eigentlich Antonio Felix da Costa. Der das Rennen dann, um mal eine fließende Überleitung zu machen, von Startplatz 1 aufgenommen hat. Endlich ging es wieder los. Ich hatte, das war schon ein Nervenkitzel und ein bisschen Gänsehaut gab es auch, als dann 5 rote Lichter an und wieder ausgingen. Nach so langer Zeit, es war ein schöner Anblick, oder Tobi?
Definitiv. Das, das Kribbeln war wieder da und haben den Moment, wenn es endlich wieder losgeht, schon sehr herbeigesehnt, definitiv.
Wie lief denn jetzt so die Startphase eigentlich? Wir haben ja vorhin gesagt, dass direkt zum Start die große Tachita-Show angefangen hat. Die zwei sind besonders aufgefallen an der Spitze des Feldes, oder?
Ja, die sind erstmal schön vorne weggefahren. Komplett ungefährdet, keiner konnte das Tempo mitgehen und ich glaube, sie hatten dann irgendwann sogar mehr als 8 Sekunden Vorsprung auf die Verfolger, die einfach überhaupt keine Chance hatten, das Tempo mitzugehen.
Ich hatte ja am Anfang kurz die Sorge, dass das ein richtig langweiliges Rennen wird. So die erste Viertelstunde ist jetzt nicht viel passiert eigentlich. Das war nicht typisch Formel E, fand ich. Oder?
Ja, definitiv. Es ist, es war relativ ereignislos, was unter anderem natürlich auch damit zusammenhängt, dass in der ersten Rennhälfte niemand tatsächlich den Attack-Mode verwendet hat. Ja, den haben sich alle Leute aufgespart. Die Regularien, das war ja wieder mal eine große Überraschung. 2 Aktivierungen und jeweils 4 Minuten Extraleistung.
Alles
wie immer. Ja, das, ich glaube, wir hatten jetzt, wie viel hatten wir? 20 Rennen mit Attack-Mode und das war, glaube ich, 18 Mal war es genau diese Regularien. Oder 17. Irgendwas in der Größenordnung auf jeden Fall. Aber in der zweiten Rennhälfte ging es dann los, dass die Fahrer den Attack-Mode aktivierten und begannen die Taktikspielchen.
Und endlich auch mal die ersten heißen Duelle. Das erste heiße Duell ist leider ein bisschen nach hinten gegangen und hat für eine Safety-Car-Phase gesorgt. Frenz gegen Günther. Das war der erste Unfall vom Rennen. Wirklich Schuld war für die Rennleitung dabei keiner. Kurz zur Vorstellung, ne? Kurve 2, eine Linkskehre, 180 Grad. Frenz möchte außen dran vorbeiziehen, nur geht ihm irgendwann die Straße aus und der fährt in die Mauer. Jetzt könnte man sagen, Günther hat ihm nicht genug Platz gelassen oder hat ihn ein bisschen rausgeschubst. Es war leider nie erkennbar im Fernsehen und im Zweifel für den Angeklagten. Günther wurde dann später nochmal involviert in so eine kleine Situation. Aber in der Situation blieb er unbestraft und Freiens, der hat alle Konsequenzen getragen. Radaufhängung beschädigt, verteilt seinen ganzen Frontflügel über der Strecke. Sah nicht gut aus und musste das Auto dann auch noch parken. Also er hat es noch nicht mal bis in die Boxengasse geschafft. Und damit man das Auto wegziehen kann von der Strecke, mussten Streckenposten auf den Kurs. Und dann gab es eine schöne Safety-Car-Phase, wo der ganze Vorsprung, den sich Da Costa und Jeff ausgefahren haben und so viel Energie dafür verwendet hatten, einfach weg war. Und ich frage mich, warum um alles in der Welt haben die zwei das gemacht?
Da bist du nicht der Einzige, der sich fragt. Das fragt sich Jean-Éric Vergne im Nachhinein auch. Ja, denn es gab schon während des Rennens hitzige Diskussionen. Vergne hat Felix Da Costa bezichtigt, sich nicht an die Absprachen zu halten und Overconsuming zu betreiben, also mehr Energie zu verbrauchen als eigentlich vorgesehen. Und ich sag mal, er hat sich dann verleiten lassen, das Gleiche auch zu machen. Und was natürlich dafür gesorgt hat, dass die anderen das Tempo nicht mitgehen konnten. Aber natürlich auch die beiden Techitas etwas weniger Energie hatten als der Rest. Vor allem dann, als das Safety Car rauskam und der schöne große Vorsprung auf einmal weg war.
Das muss man ja noch hinzufügen, ne? Wer in der Formel E wegfahren möchte, der muss Energie ausgeben. Aber die Energie ist halt begrenzt, genauso wie sie im Benzintank auch begrenzt ist in anderen Rennserien, die noch mit fossilen Brennstoffen unterwegs sind. Da ist es aber nicht ganz so schlimm, weil man dann vielleicht mal 2-3 Liter mehr reingekippt hat und dann kann man halt einfach schnell fahren und Vollgas geben. Das geht in der Formel E eben nicht. Und wer sich einen Vorsprung von 8,5 Sekunden aufbauen möchte, der muss länger Vollstrom geben als die Konkurrenten, klar. Nur hat man den ganzen Strom, den man dann ausgegeben hat, verloren, wenn der Safety Car auf die Piste kommt. Also ich war wirklich verwundert darüber, dass einerseits Da Costa so ein Tempo gegangen ist am Anfang und vor allem, dass Wern dann mitgezogen ist. Der hat sich, wie du erwähnt hast, wie ein Rohrspatz schimpfend am Teamfunk beschwert. Das merke ich mir, der fährt nicht nach seinen Zielen, der macht das mit Absicht, diese Spielchen und sowas. Wern ist dieses Jahr wirklich nicht gut, auf seinen Teamkollegen zu sprechen. Die zwei sind ja schon jetzt nicht Mann zu Mann aneinander geraten, aber haben sich am Teamfunk übereinander beschwert, schon mehrmals. Besonders hitzig wurde es dann in Chile, Santiago, als Wern mit einem beschädigten Fahrzeug vor Da Costa fuhr und dann mal nach rechts und mal nach links zog und der Reifen qualmte auf der Strecke und der hat seinen Teamkollegen da ordentlich Zeit gekostet. Vielleicht war das jetzt die Revanche, aber in anderer Form irgendwie. Andererseits muss man natürlich sagen, niemand hätte Jeff dazu verpflichtet, das Tempo von seinem Teamkollegen mitzugehen. Wenn er denn weiß, dass Da Costa jetzt gerade viel zu viel Energie ausgibt, na dann könnte man auch sagen, spar doch deine Energie und greif später an. Rennen ist eine Dreiviertelstunde lang, hast genügend Zeit. Aber naja, das ist im Nachhinein wahrscheinlich einfacher zu beurteilen, weil man hinterher immer klüger ist als vorher oder mitten in der Situation mittendrin. Naja,
genau. Was nämlich auch dazu kommt, ein Safety Car sorgt nicht nur dafür, dass der ganze Vorsprung weg ist, sondern das Safety Car sorgt auch dafür, dass die zur Verfügung stehende Energiemenge reduziert wird seit dieser Saison. Und dann ist man im Endeffekt als Führender, wenn man Vorsprung rausgefahren hat, doppelt bestraft. Ja, man hat nicht nur den Vorsprung verloren und mehr Energie verbraucht als die anderen, sondern die Energie, die da ist, wird auch noch reduziert. Ja, das heißt, es war in dem Fall definitiv ein Nachteil für die DST-Cheater-Fahrer. Und auf der anderen Seite hat es das Rennen wieder ein bisschen spannender gemacht.
Denn danach wurde das Rennen wieder neu gestartet und die ersten Attack-Mode-Aktivierungen gingen los. Und Buemi und Lotterer sind erstmal gepflegt an der Zone dran vorbeigefahren. Später hat es dann geklappt bei beiden. Allerdings, das ist dieses alte Attack-Mode-Spiel, ne? Man muss abseits von der Ideallinie unterwegs sein. Da ist es vielleicht ein bisschen schmutzig oder man möchte ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig und verliert dabei mehr Zeit, als man müsste. Felix Da Costa hat das wohlgemerkt sehr intelligent gemacht. Der hat sich nämlich bei der Streckenbegehung angeschaut, wo die Spulen im Asphalt eingelassen sind oder im Beton eingelassen sind und hat festgestellt, die beginnen erst nach der Hälfte der Attack Zone, die ja im Fernsehen schön zu sehen ist und mit zwei Strichen auf der Straße begrenzt ist. Wirklich anfangen tun die Spulen, die Loops, wie die Teams sie inzwischen fast alle nennen, fand ich am Anfang ganz komisch, weil das gar keine Loops sind, wo man da durchfährt oder sowas. Wie bei Mario Kart, wie er ja anfangs genannt wurde, der Modus, sondern elektromagnetische Spulen und da, also nicht die Spulen sind nicht elektromagnetisch, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. die fangen erst nach der Hälfte der Attack Zone an und dann sind alle drei Spulen am Ende der Zone. Da wusste Da Costa ganz genau Bescheid und hat das wirklich clever gemacht. Buemi und Lotterer am Anfang nicht, haben die Zone verpasst. Lotterer hat sich natürlich danach darüber beschwert. Aber ich meine, selber schuld und das weiß er auch und hat er dann auch eingesehen. Heute in der Pressekonferenz war er dran, hat uns davon berichtet. Naja, später im Attack-Mode hat es jedenfalls gereicht für einen Manöver gegen De Vries. Lotterer hat mir wirklich gut gefallen. Der holt das gesamte Potenzial und noch ein bisschen mehr raus aus dem Porsche, habe ich den Eindruck. Hat natürlich auch keine allzu gute Referenz mit seinem Teamkollegen Neil Jani, der das Auto weiterhin kennenlernt und nicht wirklich auf Trab gekommen ist. Auch nicht in Berlin. Die Pause hat nicht viel geholfen, sondern eher das Gegenteil gebracht. Der muss noch richtig Boden gut machen in den nächsten vier Rennen. Lotterer hingegen richtig stark unterwegs gewesen, auch in Berlin. Findest du nicht?
Doch, auf jeden Fall. Ich denke, er hat gezeigt, dass er mit zu den stärksten Fahrern in der Formel E aktuell gehört. Und ja, seine Leistung am Mittwoch war auf jeden Fall aller Ehren wert.
Dann ging es irgendwann aber an der Spitze mit einem anderen Tempo voran, nicht wahr? Es gab nochmal eine Full Course Yellow zwischendrin, weil Felipe Massa in die Mauer gefahren ist. Irgendein technisches Problem wird es gewesen sein. Zumindest könnte er sich damit rausreden. Mit allen vier Rädern blockiert ging es geradewegs in die Mauer am Ende der Gegengeraden. Eventuell war es ein Fahrfehler, keine Ahnung. Hat er gar nicht von berichtet im Nachhinein eigentlich. Er hat sich nur über Probleme mit den Bremsen am gesamten Wochenende beschwert. Also irgendwas aus Fahrfehler und Technikfehler wird es wohl gewesen sein. Full Course Yellow kam raus, Rennen wird kurz neutralisiert und danach verliert Jean-Éric Vergne ganz schön viel an Boden. Viel interessanter eigentlich als dieser Fakt eigentlich ist, dass einige Fahrer in die Boxengasse abgebogen sind. Warum das denn, Tobi?
Ja, Full Course Yellow heißt ja, dass Tempolimit von 50 km/h auf der Strecke gilt. Und das ist genau das Tempolimit, was auch in der Boxengasse gilt. Jetzt haben wir eine Besonderheit beim Berlin-E-Prix, dadurch, dass dieses Rückwärts-Layout verwendet wurde und ab morgen das gleiche Layout in Vorwärtsrichtung verwendet wird, musste die Boxengassen-Einfahrt und Ausfahrt jeweils so gemacht werden, dass es in keine von beiden Richtungen Probleme gibt. Das hat man damit gemacht, indem man vom Rückwärtslayout gesehen die Kurve 1 abgekürzt hat. Ja, die Boxenausfahrt liegt also irgendwo zwischen Kurve 1 und Kurve 2, was aber dafür sorgt, dass der Weg durch die Boxengasse deutlich kürzer ist als über die Startzielgeraden. Wenn man aber sowohl den einen Weg als auch den anderen Weg mit dem gleichen Tempo fahren darf, ist es natürlich sinnvoll, den kürzeren Weg zu fahren. Und genau das haben Sebastian Buemi, Jérôme D'Ambrosio und Alex Lynn auch gemacht, sind in die Boxengasse abgebogen, haben dann ganz, ganz kurz vor ihrer Box angehalten, auf die Art und Weise einen Boxenstopp durchführen lassen, sind dann nach einer halben Sekunde Standzeit weitergefahren und haben auf die Art und Weise ca. 5 Sekunden Zeit gewonnen.
Großartig, was finde ich sowas. Ich liebe so Storys. Auch wenn die anderen Teams das natürlich nicht allzu gut aufgenommen haben. Ich finde sowas richtig schön. Das Regel ausreizen bis zum geht nicht mehr, die kleinsten Schlupflöcher entdecken. Ich mag sowas.
Das ist, ja, kann man so oder so sehen. Reden wir ja noch im späteren Verlauf drüber. Das hat für Diskussionen und auch für eine Änderung gesorgt. Nach dem Rennen hat Mercedes Protest eingelegt gegen Jérôme D'Ambrosio und Sebastian Buemi, die auf diese Art und Weise den Rückstand von ca. 5 Sekunden, den sie auf Nyck de Vries hatten, verkürzen konnten. Zwar, weil das Team nicht sicher war, ob die Fahrer tatsächlich vor der Box angehalten hatten. Aber ich glaube, dazu lassen wir kurz Mercedes-Teamchef Ian James selbst was sagen.
Okay, so yeah, we'd noticed that two competitors had chosen to take a shortcut through the pit lane under full course yellow. Although this is allowed in the rules, as long as the drivers stop before their respective garages, from the data that we had, it wasn't clear that they had actually stopped in front of their garages. After review with the FIA, we understand that they had. However, as I said before, we didn't have that data to hand, which is why we took the decision to lodge the protest in the first place.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Den Fahrern konnte kein Regelverstoß nachgewiesen werden, aber natürlich war das nicht im Sinne des Erfinders, dass man bei einer Full Course Yellow durch die Boxengasse fährt, um auf die Art und Weise Zeit zu gewinnen. Vor allem, wenn alle davon wissen, ist davon auszugehen, dass das beim nächsten Mal alle machen. Und deshalb hat die Rennleitung gesagt, dem schieben wir eine Regel vor, und zwar verbieten dürfen wir es nicht, aber was wir machen können, ist das Tempolimit in der Boxengasse zu verändern. Gesagt, gemacht, das Tempolimit in der Boxengasse wird auf 35 km/h gesenkt. Damit war zwar trotz des kürzeren Weges kein Zeitgewinn mehr möglich, wenn man durch die Boxengasse fährt bei einer Full Course Yellow. Und ja, damit hatte sich das Thema dann erledigt. Aber das passierte erst nach dem Rennen. Im Rennen passierte dann Folgendes. Nick de Vries war den ganzen schönen Vorsprung, den er auf Sebastian Buemi und Jérôme D'Ambrosio hatte, wieder los. Und anstatt komfortabel da auf Platz 5, glaube ich, lag er zu dem Zeitpunkt zu liegen, war auf einmal wieder eine große Kampfgruppe. Und das ging dann heiß her, als das Rennen wieder freigegeben wurde. Tobi hat es eben schon beschrieben, was dann kam. Jean-Éric Vergne hat an Boden verloren. Er konnte das Tempo dann nicht mehr mitgehen, hat sich mit Händen und Füßen verteidigt. Wie man das von Vergne kennt, auch mit dem einen oder anderen Manöver, das man vielleicht nicht zu 100% sauber hält. Ich glaube, es war gegen Nick de Vries am Ende der Startzielgeraden, kurz vor Turn 1. Hat nach und nach an Boden oder Positionen verloren. Gegner um Gegner gingen an ihm vorbei. Und das war's mit dem schönen DST-Cheater-Doppelsieg. Diese Kämpfe, die das Ganze ausgelöst hat, haben aber auch, ich sag mal, zu einer Kettenreaktion geführt. Dadurch, dass Vergne sich so verteidigte, hielt er die Fahrer hinter sich auf, sodass es dann zu einer Situation kam, dass Mitch Evans aufgehalten wurde und plötzlich vor dem BMW von Max Günther auftauchte, der auf die Bremse ging, aber seinerseits von Edo Mortara angeschoben wurde. Der traf dann trotzdem Mitch Evans und Mitch Evans drehte sich. Und damit war auch der Meisterschaftszweite aus den Punkterängen raus. Wieder eine Sache, die zu 100% Antonio Felix da Costa zugute kam. Edo Mortara wurde dann im Nachhinein dafür bestraft, fiel ebenfalls aus den Punkten raus. Und ja, dann ging es auch schon in die letzten Runden.
Wo dann langsam wirklich die Energie knapp war. Am Ende war das wirklich ein Taktiktänzchen. Da ging es um Bruchteile von Prozenten, bei allen Fahrern eigentlich, inklusive Felix da Costa an der Spitze des Feldes, der am Anfang natürlich ordentlich Strom gegeben hatte, nach den zwei Rennneutralisierungen dann ein bisschen das Tempo rausgenommen hat, trotzdem eine Lücke irgendwie aufbauen konnte. Also der hat irgendwas gefunden in Berlin, das ihn bisher wirklich nach vorne gespült hat. Und er war wirklich unantastbar an der Spitze, während er Energie gespart hat. Sehr beeindruckend. Aber auch bei den anderen wurde die Energie knapp. Lotterer und Bird haben zum Beispiel miteinander gekämpft. Ersterer ist dann in der letzten Runde vorbeigegangen. Bird dann nur noch auf Platz 3 gewesen und Lotterer auf Platz 2. Weiter hinten hat dann Lucas Di Grassi noch versucht, Vergne anzugreifen. Das ist eines dieser Manöver, die vielleicht ein bisschen fragwürdig sind von Vergne am Mittwoch. Eines dieser Manöver, die von Vergne am Mittwoch vielleicht ein bisschen fragwürdig gewesen sind. Das ist das Ende der Gegengeraden, dann gibt es so einen Rechtsknick und eine kurze Gerade, bevor es in die Schneckenkurve geht. Das auf dem Rückwärtslayout jedenfalls. Und da zieht Jeff innen rein und Di Grassi macht die Tür zu und es kommt zur Kollision. Ehrlich gesagt sehe ich die Schuld in dem Fall, auch wenn Vergne beteiligt war, bei Di Grassi, der aus irgendeinem Grund nicht bestraft wurde dafür. Aber Vergne, der schon vorher wirklich einen gebrauchten Tag erlebt hatte, war dann, Fox Devils Wild und ist dann noch nicht mal das Rennen zu Ende gefahren, hat sich gedreht, musste das Auto wenden, hat nochmal Plätze verloren, dramatische Szenen in der letzten Runde und dann hat er das Fahrzeug einfach direkt an der Boxengasse abgestellt. Punkte wären sowieso nicht mehr möglich gewesen und Rennaufgabe für Vergne am Ende. nicht das Ende, das er sich vorgestellt hätte, war dann auch nicht gut zu sprechen danach. Ich glaube, er hat noch nicht mal ein Debriefing mit seinen Ingenieuren gehabt am gleichen Abend. Ich glaube, der ist einfach in die Garage rein, hat sich die Jeans angezogen und ist weggerannt und war für Gespräche nach dem Rennen nicht mehr zu haben, weil er einfach nicht gut zu sprechen war auf das, was da passiert ist. Tja, und am Ende war die eine Hälfte der Garage von Dexter Cheetah deswegen entsprechend mitgenommen und unzufrieden und die andere könnte nicht glücklicher sein, denn der erste Berliner Prix ging an Antonio Felix da Costa. Sein zweiter Rennsieg in Folge nach dem Marrakesch E-Prix, ein Grand Slam, der erste mit dem neuen Punkteformat, hat jede Runde des Rennens angeführt, das ist natürlich die eine Sache, hat vorher die beste Zeit im Gruppenqualifying gesetzt und im Superpole Qualifying, das heißt, bevor er ins Rennen gestartet ist, waren schon 4 Punkte auf seinem Meisterschaftskonto, dann kommt noch ein Extrazähler drauf für die schnellste Runde im Rennen. Und 25 Punkte für den Sieg, macht 30 Zähler am Mittwoch für Felix da Costa. Besser geht es nicht.
Das ist richtig. Eine kurze Sache noch zu Vern. Er hatte ja vorher schon nicht mehr allzu viel Energie und nachdem er sich dann gedreht hat, wenden musste und dann nochmal aus dem Stand losfahren musste, glaube ich, dass seine Energie einfach nicht gereicht hätte. Und wenn er ins Ziel gefahren wäre, wäre er disqualifiziert worden.
Na gut. Ja,
deshalb, da kann man auch direkt an die Box fahren und aufgeben. Was passiert, wenn man weiterfährt, obwohl man keine Energie mehr hat? Musste ja dann leider ein anderer schmerzlich erfahren. Maximilian Günther nämlich, der ist tatsächlich mit weniger als 0,0% verfügbarer Energie über die Ziellinie gegangen und da ist dann ganz rigoros die Disqualifikation ausgesprochen worden. Ich sagte es eben schon, dass ein Leid des anderen Freud, profitiert hat davon René Rast, der von Platz 11 auf Platz 10 nach vorne gekommen ist und dadurch bei seinem ersten E-Prix für Audi tatsächlich einen Punkt mit nach Hause genommen hat.
Das kann sich doch sehen lassen. 4 Jahre lang nicht mehr in der Formel E gestartet und schon Punkte mitgenommen. Darf man mit zufrieden sein, finde ich. In der Fahrerwertung hat Felix da Costa wegen seinem Sieg natürlich seinen Vorsprung ausgebaut. 41 Punkte seither vor Lotterer und Bird ins Ziel gekommen. Evans blieb Zweiter, Sims Dritter. Und auch in der Teamwertung ist Tachita natürlich weggezogen von BMW. Und Mercedes lag nach dem ersten Tag auf Platz 3. Mir hat der erste Tag schon Spaß gemacht. Wie immer mussten wir eine ganze Weile auf das Ergebnis warten, aber das ist in der Formel E ja gang und gäbe, dass es noch einige Strafen nach dem Rennen gibt. Wer möchte, darf alle Strafen nachlesen auf unserer Webseite. Klickt euch mal in die Kurzmeldung rein, da schreibt Tobi Wirz alle Strafen, die so aufkommen an einem Renntag, feinsäuberlich zusammen, in einem schönen Überblick, wo ihr euch durchklicken könnt, da steht dann drin, was so bestraft wurde am Wochenende. Die wildesten Dinge, von falscher Unterwäsche bis zu schneller Geschwindigkeit in der Boxengasse bis zu Fahrzeugwechseln, alles mit dabei gewesen schon. Klickt euch gerne mal rein. Und wir gehen jetzt weiter ins zweite Rennen. Einverstanden?
Jawohl.
Und zwar mal wieder in 60 Sekunden, das versuchen wir jedenfalls immer, kriegen wir nicht immer hin, versuchen wir unser Glück mal. Das dritte freie Training eröffnet den Donnerstag in Berlin und das Feld ist so eng beieinander wie am Vortag noch nicht. Plötzlich sind alle innerhalb von Sekundenbruchteilen, das verspricht Spannung fürs Qualifying.
Und das Ganze setzt sich dann auch im Gruppenqualifying fort, Sebastian Buemi mit der absoluten Bestzeit und dem ersten Punkt des Tages.
Aber dann wieder Antonio Felix da Costa mit einer Fabelrunde in der Superpole, Pole Position und zwar fast mit einer halben Sekunde Vorsprung.
Im Rennen dann Antonio Felix da Costa erneut mit einer souveränen Vorstellung, erholt sich den dritten Sieg in Folge.
Dahinter gibt es erneut viele heiße Positionskämpfe mit Lackaustausch. Günther ist da wohl der größte Leidtragende. Erneut ohne Punkte.
Aber an der Spitze gewinnt Antonio Felix da Costa dieses Mal vor Sebastian Buemi und Lucas Di Grassi.
Zwei Siege also in zwei Rennen und wenn wir Marrakesch mitnehmen, sogar noch drei Siege in drei Rennen. Ist die Meisterschaft jetzt schon entschieden? Gute Frage eigentlich, Tobi. Ist die Meisterschaft schon entschieden?
Nämlich so fragst, ja.
Können wir gleich nochmal drüber überlegen. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ist ja Formel E, ne? It ain't over until it's over, möchte man da fast sagen. Aber erstmal gehen wir durch die Sessions durch. Leider gibt es schon wieder Technikprobleme zu berichten, diesmal aus der Garage von BMW. Alexander Sims musste seine Batterie wechseln und muss 20 Plätze zurück in der Startaufstellung. Damit ist das Rennen dann quasi schon gelaufen. Besonders bitter natürlich, ne? Der ist halt Dritter gewesen in der Meisterschaft. Damit war sein Rennen quasi schon gelaufen, hat sich dann, um das vorwegzunehmen, für einen Start aus der Boxengasse entschieden. Begründung fand ich ganz interessant, um Strom zu sparen. Denn, naja, das ist dieser berühmte Weg der in der Boxengasse, der kürzer ist als der Weg über die Startgerade. Und allein diese 200 Meter, die man sich da vielleicht spart, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, wollte sich BMW eben schonen und hat das auch gemacht mit Sims, ist aus der Boxengasse gestartet. Erstmal hat allerdings das dritte Training stattgefunden, in dem Lucas Di Grassi der schnellste war. Wo kam die Audi-Performance denn jetzt plötzlich her, möchte man sich da fast fragen. Aber ganz ehrlich, es war auch unheimlich knapp. Lotterer war nur 9.000stel Sekunden dahinter, Günther 17.000stel Sekunden dahinter, Evans 40, Sims 57, Da Costa 89.000stel Sekunden und sogar Sergio Sette Camara auf Platz 7 mit einem sehr, sehr starken Ergebnis, zumindest an seinem zweiten Tag in der Formel E. Den haben wir ganz ignoriert, gerade als wir über den Mittwoch geredet haben. Natürlich erstmal orientieren für ihn auch. Dafür dann im dritten Training schon eine gute Rundenzeit gesetzt. Ihm fehlten am Ende 0,1 Sekunden auf die beste Rundenzeit. War sogar noch ein Ticken schneller als Jean-Éric Vergne. Wobei der fairerweise, muss man dazu sagen, auch ein bisschen Probleme hatte auf seiner Runde. Trotzdem, Di Grassi holte sich dann die Schlagzeile und ging jetzt sicherlich nicht als Favorit ins Qualifying. Das war immer noch Felix da Costa nach seiner Glanzleistung vom Vortag. Aber man hat zumindest von Audi ein bisschen was erwarten können.
Definitiv. Da ist offensichtlich viel Arbeit über Nacht gemacht worden. Die Ingenieure haben tatsächlich einiges gefunden. Und es sollte sich ja dann nachher auch im Qualifying und im Rennen zeigen, dass Di Grassi definitiv deutlich konkurrenzfähiger war als am Mittwoch. Am Mittwoch ist er ja, wie schon gesagt, mit Acht und Kracht Achter geworden. Ja, nachdem er dann in der vorletzten Kurve noch eine Kollision mit Jean-Éric Vergne um genau diesen Platz 8 hatte. Aber ja, am Donnerstag dann deutlich stärker.
Qualifying begann dann wieder mit einer tollen Runde von Felix da Costa, der mal ebenso locker 0,35 Sekunden Vorsprung auf Bird rausfährt. In einer Runde. Ich bin immer noch baff. Ganz ehrlich, vorhin war ich schon im siebten Himmel, jetzt bin ich im neunten, wenn ich drüber nachdenke, was Felix da Costa da abgefeiert hat im Qualifying. Auf einer Strecke, wo die Rundenzeit eine Minute, sechs, sieben, acht im schlimmsten Fall lang ist, 0,35 Sekunden seinem nächsten Konkurrenten abzunehmen, unheimlich gut. Hat mich wirklich überrascht. Im Qualifying war in Gruppe 2 allerdings Buemi noch mal schneller als da Costa. Also irgendwie hat er wohl doch noch ein bisschen Potenzial auf der Strecke liegen lassen. Das dann später im Superpole-Shootout allerdings alles wieder gut gemacht. Alle waren auf einem Level, aber einer nicht. Felix da Costa diesmal 0,4 Sekunden schneller als alle anderen im Shootout. Also heftig. Er war aber nicht die einzige Überraschung in der Super Pole. Es gab ja auch noch Alex Lynn, mein lieber Tobi, der jetzt plötzlich irgendwie ganz vorne dabei war.
Genau. Das kam auch für uns überraschend. Ich meine, dass Mahindra durchaus auf eine Runde das Tempo vorne mitgehen kann. Das hat Jérôme D'Ambrosio am Mittwoch schon gezeigt, der ja auch in der Superpole war. Ja, aber Alex Lynn, super Runde gehabt und ja, drittschnellster in der Gruppenphase gewesen. Nur geschlagen von Buemi und Felix da Costa. Das war echt eine Ansage.
Und was für eine. Startaufstellung dann nach dem Superpole-Shootout. Antonio Felix da Costa mal wieder von Startplatz 1 gestartet und direkt hinter ihm Buemi. Dieses Mal musste er sich hinten anstellen bei da Costa. Lynn auf Platz 3, De Vries und Freins, die niederländische Fraktion, auf 4 und 5. Und so ging es dann ins zweite Rennen von Berlin.
Genau. Du hattest es schon angekündigt, Alexander Sims ist aus der Box gestartet, um den kürzeren Weg zu haben. Wer auch aus der Box gestartet ist, wer am Vortag noch sich ganz gut geschlagen hat, aber dann einen dicken Bock drin hatte im Qualifying, der Rückkehrer in die Formel E, René Rast, im zweiten Werks-Audi. Und ja, von Startplatz 23 ins Rennen zu gehen, da hat sich Audi überlegt, nee, das machen wir nicht. Auch ihn lassen wir aus der Box starten und auf die Art und Weise ein bisschen Weg und damit auch Energie sparen.
Direkt am Start ging es für Felix da Costa ganz gut weg und weiter hinten ging es ganz gut nach hinten für Alex Lynn. Schon in der Startphase musste der einen Platz einbüßen an Nyck de Vries. Und Lynn hat dann aber auch noch mehr Plätze verloren. Erst Freins, dann die Grassi, dann Roland, ging immer weiter nach hinten. Ich habe das Gefühl, Lynn, und das hat er selbst bestätigt, hat ein bisschen zu wenig Energie verbraucht am Anfang. Das ist natürlich ein Balanceakt und ein Seiltanz in der Formel E, gerade mit einem neuen Team. Da kann man das Auto so gut kennen, wie man möchte, wenn man ins neue Team geht und plötzlich alles Neues im Umfeld. Dann muss man das auch erstmal neu lernen. Und nachdem Lynn das Gefühl hatte, dass er am Mittwoch etwas zu viel Energie in der Anfangsphase verschwendet und verwendet hat, wollte das Team am Donnerstag den anderen Teams nacheifern und hat das Rennen ein bisschen vorsichtiger aufgenommen. War offenbar die falsche Entscheidung, denn es ging immer weiter und immer weiter nach hinten für Lynn. Am Ende ist er auf Platz 11 ins Ziel gekommen, also von Platz 3 so viele Ränge nach hinten gereicht worden, dass er am Ende noch nicht mal Punkte mitnehmen konnte. Und das lag zu einem gewissen Teil auch an der Startphase, wo sich Mahindra ein bisschen verkalkuliert hat.
Ja, nach der guten Leistung im Qualifying dann ja, war die Pace im Rennen dann nicht da, wie er gesagt hat, weil man zu konservativ herangegangen ist und einfach zu viel Energie eingespart hat. Die Gegner haben gerade in der Anfangsphase etwas mehr angegriffen, sich dann auf die Art und Weise an ihm vorbeigeschoben. Und ja, was dann noch dazu kam, Alex Lynn hat im Rennen am Donnerstag einmal den Attack-Mode verpasst. Und ja, dann hat man dann auch noch zusätzlich 2 Sekunden verloren. Das macht sich dann am Ende natürlich bemerkbar. An der Spitze hat sich gezeigt, dass Nyck de Vries auch so ein bisschen Probleme hat, das Tempo mitzugehen. Robin Freins ging dann vorbei. Und ja, ich sag mal, auch im Mittelfeld gab es spannende Kämpfe. Und ja, wieder mal mittendrin, statt nur dabei, Max Günther.
Max Günther, der jetzt nach dem solchen Tag vom Mittwoch ein bisschen mehr wollte, nur vielleicht ein bisschen zu viel, hat sich dann abgerackert gegen Sam Bird. Und da kam es zur ersten großen, nennenswerten Kollision dieses Rennens. Leider wieder mit Beteiligung von Max Günther. Beide Fahrer haben das im Nachhinein sehr unterschiedlich dargestellt. Fand ich sehr interessant zuzuhören, wie Günther meinte, ja, ich habe ihm genug Platz gelassen in der Kurve vorher, aber er hat dann die Tür zugemacht. Und Bird argumentierte, Günther war an der Stelle, wo er nicht hätte sein sollen, selber schuld. Letzten Endes haben die Rennkommissare entschieden, Günther war schuld und hat das Auto in eine Stelle geworfen, wo er nicht hingehörte. Am Ende haben aber beide drunter gelitten, denn sowohl Günther als auch Bird hatten einen Schaden an ihrem Fahrzeug nach dieser ganzen Aktion. Günther ist an die Box gegangen mit Reifenschaden und Frontflügeldefekt und dann wurde das Radgehäuse gewechselt und hat nicht viel gebracht. Ich glaube, 2-3 Runden später hat er das Rennen sowieso aufgegeben. Und auf der Strecke wurden in dieser ganzen Zeit Trümmerteile verteilt, weshalb dann zweimal die Full Course Yellow in ganz kurzer Zeit ausgerufen wurde, wegen Trümmerteilen, die auf der Strecke lagen.
Genau. Jeweils relativ kurz die Full Course Yellow, zumindest die erste war ganz schnell vorbei, da gab es keine Energiereduzierung. Bei der zweiten genau das gleiche, auch weniger als eine Minute. Es lief dann nur jeweils ein Marshall auf die Strecke und hob die Frontflügel ab, die Vorderradabdeckung, die da auf der Startzielgerade jeweils lag, auf, um sie wegzuräumen. Das war nur kurzzeitig, hat das Rennen nicht großartig beeinflusst. Doch, in gewisser Weise hat das Rennen schon beeinflusst, nämlich der gute Nyck de Vries hat am Ende der zweiten Full Course Yellow einfach geschlafen. Er hat nicht rechtzeitig Gas gegeben und zack, war Lucas di Grassi an ihm vorbei.
Ja, das war bemerkenswert. Das ist jetzt in Audioform leider ein bisschen schwer darzustellen. Ich glaube, de Vries wollte sehr clever sein und fuhr sehr nah ran an das Fahrzeug vor ihm, an Robin Freins. Und dann war er mitten in der Kurve, als das Rennen wieder freigegeben wurde und hat irgendwie einen Knopf nicht gefunden oder sowas. Und die Grassi ist dann dabei vorbeigegangen, weil de Vries vielleicht ein bisschen übermütig war oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bemerkenswerte Aktion. Selbst wenn er vorne geblieben wäre, wäre da allerdings auch nicht allzu viel draus geworden. Dann gingen nämlich langsam die ersten Attack-Mode-Aktivierungen los. Mal wieder hat ein Fahrer die Zone nicht erwischt, in diesem Fall Alex Lynn, hat Zeit gekostet und Plätze gekostet, war nicht gut, sollte man nicht machen, die Attack-Zone nicht erwischen. Auch de Vries hat sich seinen Attack-Mode geholt, nur blieb das gar nicht allzu lange so, oder Tobi?
Nee, tatsächlich nicht. Am Ende der Start-Zielgeraden war dann zu erkennen, dass irgendein Problem mit den mit der Bremse gibt, war es an der Startzielgeraden? Ja, es war an der Startzielgeraden, genau. Und de Vries dann anschließend in ganz, ganz langsamer Fahrt und bleibt mit dem Auto dann auf der Strecke stehen. Ja, das ist ärgerlich, aber ja, ich sag mal, was dann passierte, ist noch viel ärgerlicher im Endeffekt. Der gute Nyck de Vries steigt nämlich tatsächlich aus dem Auto aus und schiebt sein Auto von der Strecke.
Was denn sowas?
Boah, das mag ja vielleicht eine gute Idee sein, wenn man auf einer wenig befahrenen Landstraße mit dem Privat-Pkw stehen bleibt, aber in der Formel E ist das eine richtige Scheißidee. Das ist unter Strafe verboten und auch, ich sag mal, lebensgefährlich. Die Rennleitung hat im Endeffekt reagiert, hat eine Full Course Yellow ausgerufen und auch eine deftige Strafe gegen de Vries ausgesprochen. Ja, nämlich muss der Gute im nächsten Rennen um 5 Startplätze nach hinten und hat zusätzlich ganze 5 Strafpunkte auf sein Konto bekommen. Ich weiß gar nicht, ob es schon mal jemals für einen Verstoß 5 Strafpunkte gegeben hat. Das ist schon ziemlich heftig. Und dazu muss man wissen, wenn man 12 Strafpunkte gesammelt hat, dann wird man für ein Rennen gesperrt.
Heftige Aktion. Inzwischen wissen wir auch, was diesen technischen Ausfall von dem Mercedes-Renner befördert hat. Da hat Mercedes heute den langen Tag dran gesessen und gesucht nach einer Ursache. Das Team geht momentan davon aus, dass ein umgelegter Schalter der Grund war dafür. Und zwar der Schalter, den die Streckenposten drücken, um das Auto zu neutralisieren. Denn wenn so ein Fahrzeug jetzt mal zum Beispiel aus wegen einem Unfall stehen bleibt und abtransportiert werden muss, dann muss man das Fahrzeug natürlich in den Leerlauf irgendwie bringen. Und so formatieren, nenne ich es jetzt mal, damit man es von der Strecke bringen kann. und durch irgendeinen, das Team geht vielleicht davon aus, Trümmerteil, denn dieser Knopf, wohlgemerkt, liegt noch vor dem Halo-Bügel, also vor dem Fahrer, da kommt da nur dran, wenn man da entweder wirklich nach sucht und drauf drückt und irgendwie den Hebel umlegt oder durch ein Trümmerteil, was genau da getroffen hat, umgelegt wurde. Das hat das Auto ausgeschaltet und zwar komplett alles ausgeschaltet, inklusive der Kommunikationssysteme mit dem Team und der Rennleitung. Er saß halt wirklich in einem Gerüst aus Carbon und nichts hat mehr funktioniert, der arme Nyck de Vries. Und hat sich dann entschieden, und da wird es dann wieder ein bisschen unverständlich, hat gesehen, oh, meine Lampe leuchtet grün. Das bedeutet, das Fahrzeug steht nicht unter Spannung und es ist sicher, das Auto anzufassen und ein- und auszusteigen. Und er dachte sich, naja, ich habe jetzt nicht genügend Schwungleiter gehabt, um hier von der Strecke runterzukommen und kann sowieso mit niemandem kommunizieren und steige sowieso früher oder später aus. Steige ich einfach mal aus und statt wegzurennen, dachte er, nehme ich mir gleich mein Auto mit und schob das Auto dann heroisch von der Strecke. Aber natürlich kann man das nicht bringen, während das Rennen live ist, da einen Fußgänger auf der Straße zu haben. Kann man nicht bringen. Er fand die Strafe sehr harsch. Ich finde sie sehr angebracht. Auch die Strafpunkte. Geht einfach nicht, finde ich. Bemerkenswert allerdings, und darauf wollte ich fast hinaus, der Grund, warum das passiert ist. Da muss man, das erinnert mich so ein bisschen an Buemi, dessen Reifenventil bei einer Kollision angeknickt wurde und dann gab es einen schleichenden Plattfuß und dann musste er den Reifen wechseln in Paris im letzten Jahr. Genau so viel Pech hatte de Vries vermutlich und mutmaßlich, das Team kann es leider nicht ganz genau nachvollziehen. Das ist die aktuelle Theorie jedenfalls. Irgendwas ist draufgeflogen und hat das Auto ausgeschaltet.
Hey, mich erinnert das an etwas anderes. Und zwar an Mick Schumacher in der Formel 2, der ja tatsächlich ein Stück Reifengummi abbekommen hat. Und das hat den Feuerlöscher im Fahrzeug aktiviert.
Ja, stimmt. Genau die gleiche Story
eigentlich. Das muss ja auch sowas Ähnliches gewesen sein. Das ja, passiert in 20 Jahren einmal. Und ja, genauso muss es jetzt bei de Vries gewesen sein, dass das Auto einfach so komplett abschaltet.
So ein
Pech. Weil irgendwas diesen Knopf gedrückt hat.
So ein Pech aber auch. Naja, um den Fußgänger auf der Straße zu schützen, gab es dann nochmal eine Full Course Yellow Phase. Und dann ging es in die nächste Phase des Rennens. Die zweite Hälfte hat begonnen. Bird im Zweikampf mit Roland. Van Dorn sagt Danke und ist der einzige der dreien im Attack Mode. Fährt an beiden vorbei. In unseren Notizen steht jetzt Move des Tages. Ganz bestimmt für mich Move der Saison mal mindestens. Gab es selten in der Formel E so einen klassischen Drei-Autos-Nebeneinander-Moment, weil die Strecke meistens nicht ausreicht, um drei Autos nebeneinander irgendwie hinzustellen. Eine schöne Veranschaulichung dafür, was der Attack-Mode so ausmachen kann, war jetzt natürlich fahrerisch vielleicht nicht der Move der Saison. Also da hat man jetzt nicht großen fahrerischen Skill gebraucht, aber es sah einfach sehr schön aus, wie Van Dorn da vorbeifliegt, nicht wahr?
Auf jeden Fall. Wie gesagt, das denke ich, eine Szene, die man in so ziemlich jedem Highlight-Video der Saison finden wird. Mit Sicherheit auch zu Recht. Sah super, super spektakulär aus, wie Roland und Bird sich gegenseitig so ein bisschen behindern, beide einen Schwung verlieren und Van Dorn einfach von hinten mit dem Attack-Mode besser aus der Kurve rauskommt und dann einfach mal schön an beiden vorbeifährt.
Und das war auch ganz schön knapp, denn die Sonne stand natürlich tief. Rennstart in Berlin ist jedes Mal um 19 Uhr. Da blendet die Sonne ein bisschen und Roland hat nach dem Rennen berichtet, dass er Van Dorn gar nicht so früh gesehen hat und erst sehr spät sich im Klaren war, dass da jetzt rechts auch noch ein Auto ist. Der wollte eigentlich den armen Bird ein bisschen nach links in Richtung Mauer drücken, um ihm das Leben schwer zu machen in der Bremszone. Und plötzlich tauchte rechts noch ein schwarzer Mercedes auf, der jetzt in der Sonne auch nicht mehr so auffällt mit der neuen Folierung. Mercedes startet ja als Zeichen gegen Rassismus, ganz genau wie die Formel-1-Mannschaft in diesem Jahr, mit einer schwarzen Grundfarbe auf dem Fahrzeug. Und Roland berichtete nach dem Rennen, dass es gar nicht mal so früh war, dass er von vorn bemerkt hat. Naja.
Ja, Antonio Felix da Costa führte und dahinter ging es dann, mit verbissenen Attack-Mode-Duellen um die Positionen. Lucas Di Grassi auf dem zweiten Platz, dahinter Sebastian Buemi und Robin Freins, beide mit Attack-Mode. Buemi geht dann tatsächlich vorbei, aber Freins beißt sich so ein bisschen die Zähne an Di Grassi aus, der den Virgin trotz Attack-Mode hinter sich halten kann. Und ja, dann meldet Jean-Luc Vergne per Funk, dass seine Hinterreifen fertig sind. Und ich glaube, wenn der Teamkollege vorne souverän an der Spitze fährt und man selber dann als zweimaliger Champion nur im Mittelfeld rumfährt und dann dabei dann aber auch, ich sag mal, die Reifen so in Mitleidenschaft gezogen hat, dass man dann Probleme hat, sich da noch zu verteidigen auf Platz 8. Denke ich, sagt das viel aus, wie wohl sich die beiden DST-Cheater-Fahrer im Moment im Fahrzeug fühlen. Da steigt das Pendel ganz klein Richtung Antonio Felix da Costa aus. Jean-Luc Vergne hat tatsächlich dann noch gekämpft und versucht, irgendwie in den Punkten zu bleiben. Ist am Ende dann Zehnter geworden. Aber mit demselben Auto, mit dem Antonio Felix da Costa vorne an der Spitze souverän dem nächsten Sieg entgegenfährt. Und ja, den dritten Sieg in Folge holt vor Sebastian Buemi im Nissan und Lucas Di Grassi im Audi.
Ich bin schwer beeindruckt und bin, glaube ich, da nicht alleine. Die Art und Weise, wie Felix da Costa nach der Corona-Zwangspause nach Belieben zu dominieren scheint, hat wohl alle überrascht. Mich inklusive, es ist dominant. Anders kann man es nicht sagen. Atemberaubend. Es gehen einem die Worte aus, um zu beschreiben, was für eine bärenstarke Leistung das bisher gewesen ist von Felix da Costa.
Definitiv, das war schon sehr beeindruckend, ja.
Jetzt müssen wir natürlich langsam, aber sicher in Richtung Meisterschaft gucken. Nicht nur, weil Felix da Costa schon im nächsten Rennen den Titel klar machen könnte, sondern weil es dahinter umso spannender ist. Wir haben schon mal ein bisschen hin und her gerechnet, vor allem Tobi hat ein bisschen hin und her gerechnet. Und es könnte tatsächlich ein zweiter Platz für Felix da Costa am Samstag ausreichen, inklusive dann alle Bonuspunkte, ne? Also der muss nochmal schnellster im Gruppen- und Superpole-Qualifying werden und die schnellste Rennrunde setzen. Dann kann er 22 Punkte sammeln und die würden reichen im Vergleich zu Di Grassi, Van Dorn und Evans. Vorausgesetzt, die sammeln keine
23.
Punkte. Ne? Bitte?
23.
23 sogar, hast recht. Plus 5, nicht plus 4. 18 genau. Plus 5 macht 23. Mathe war noch nie meine Stärke. Aber die Punkte braucht er trotzdem, denn es reicht nicht, wenn er sich drauf verlässt, ich fahre. Wobei doch, er könnte sich drauf verlassen, dass er die Pole Position fährt und die schnellste Gruppenzeit. Dann kriegt er 4 Punkte obendrauf. Nicht wahr? Das könnte reichen.
Genau. Ja, wie gesagt, dann braucht er noch nicht mal zu gewinnen, um schon Meister zu werden. Natürlich vorausgesetzt, dass seine direkten Verfolger entweder gar keine Punkte holen oder nur ganz, ganz wenige. Aber das ist, glaube ich, nach den beiden Rennen, die wir gesehen haben, nicht ausgeschlossen.
Tja, dann muss er natürlich auch noch mehr Punkte sammeln als Bird. 18 Punkte mehr als Bird, 17 mehr als Buemi, 14 mehr als Sims, 10 mehr als Lotterer und Günther und 1 Punkt mehr als Mortara und Roland. Die Zähler werden immer kleiner. Das heißt, es fallen langsam, aber sicher alle Fahrer immer mehr Fahrer hinten raus. Die ersten sind schon nicht mehr mathematisch in der einer Position, um noch einen Angriff auf den Titel zu starten. Das haben sie fairerweise allerdings wohl auch nicht vorgehabt, wenn ich so an die Kollegen Rast, Abt, Sette, Camara denke. oder Turvey, die können alle nicht mehr Formel-E-Champion werden. Die sind wahrscheinlich allerdings auch nur glücklich, wenn sie überhaupt Punkte erreichen noch in Berlin. Das ist für diese Fahrer wohl das Ziel, auf gar keinen Fall die Meisterschaft. Felix da Costa, den kann eigentlich nichts mehr aufhalten. Ich habe jetzt vor dem E-Pod schon gesagt, bevor wir hier begonnen haben aufzuzeichnen, dass ich einfach hoffe, dass es nicht am Wochenende soweit ist, weil das dann neben dem Formel-1-Rennen, was ja zeitgleich startet, einer der Gründe, also nicht ganz zeitgleich, aber termingleich startet, was ja einer der Gründe dafür ist, dass die Formel-E-Rennen dieses Mal um 19 Uhr starten, weil bei einem Rennstart um 16 Uhr wäre man mit dem 70 Jahre Formel-1-Grand Prix in Silverstone kollidiert. Ich hoffe, das passiert erst nächste Woche, bleibt noch ein bisschen länger spannend für uns und Felix da Costa kann sich als Fahrer in den Schlagzeilen feiern lassen, die dann nicht von Formel-1-Themen bestimmt werden. Aber das allgemeine Gefühl im Fahrerlager und bei uns, glaube ich, auch und allen Fans, das kann dem keiner mehr nehmen, oder?
Höchstwahrscheinlich nicht. Das ist dafür, ist es einfach... ist seine Vorstellung jetzt in den letzten beiden Tagen einfach zu dominant gewesen. Da denke ich nicht, dass da noch jemand ein großes Wörtchen mitspielen kann. Und das ist halt, er ist halt nicht nur schnell, er ist auch verdammt konstant dabei. Ja, er ist jetzt fünfmal in Folge aufs Podium gefahren, zweimal Zweiter, dreimal Erster. Das ist einfach was sonst kein anderer Fahrer zurzeit in der Lage ist zu leisten.
Dahinter ist es dafür umso spannender. Auch wenn es fast 70 Punkte sind, die er Vorsprung hat gegenüber seinen Rivalen. Punktgleich auf dem geteilten zweiten Platz Lucas de Grassi und Stoffel van Dorn. De Grassi hat allerdings einen zweiten Platz mehr erreicht und ist deswegen offiziell momentan auf Kurs für die Vizemeisterschaft. Aber vier Rennen sind noch, da kann auch eine ganze Menge passieren. Einen Zähler hinter Van Dorn und de Grassi ist Mitch Evans auf Platz 4. Vier Zähler nochmal hinter Evans ist Bird. Dann nochmal vier Zähler zurück. Nee, noch nicht mal das. Null Zähler zurück, punktgleich mit Buemi. Wieder in diesem Fall ist Bird vorne, weil der einen Rennsieg mehr hatte. Das ist ja die Regel, ne? Bei Punktgleichheit wird erst geschaut, wer die meisten Siege hat. Bitte?
Genau.
Ach so, ein Genau war das.
Genau.
Wird erst geschaut, wer die meisten Siege hat. Wenn die Siege gleich sind, wird geschaut, wer die meisten zweiten Plätze hat. Und wenn das gleich ist, die meisten dritten und so weiter. Ihr versteht, wie die Regel ist. Nochmal vier Punkte nach hinten ist Sims. Nochmal drei nach hinten ist Lotterer. Ein Punkt dahinter ist Günther. Und dann kommt die erste etwas größere Lücke, die dann 8 Punkte groß ist zwischen Günther und Mortara auf den Plätzen 9 und 10. Kurzum, alles ist möglich. Außer für die Meisterschaft. Vize-Champion kann man noch werden, da kann man gerne noch einsteigen und sich versuchen. Aber Antonio Felix da Costa ist, wenn jetzt alles nach Plan läuft oder auch nur in Richtung Plan läuft, muss ja jetzt nicht alles sahnig laufen wie jetzt bisher in Berlin, uneinholbar. Es müsste schon ein Wunder her, damit Van Dorn, De Grassi, Evans und Co. KG noch vorbeiziehen können an da Costa.
Da gebe ich dir durchaus recht. Ich finde, es sagt ja verdammt viel aus, dass Mitch Evans einen Punkt Rückstand auf den zweiten Lucas de Grassi hat, aber Mitch Evans jetzt gar keinen einzigen Punkt geholt hat in Berlin in den ersten beiden Rennen. Ja, während Antonio Felix da Costa 2 Siege, 2 Pole Positions, eine schnellste Runde und noch eine Bestzeit im Gruppenqualifying gefahren hat. Ja, hat Evans gar nichts geholt, ist immer noch mit nur einem einzigen Punkt Rückstand auf den zweiten, auf dem vierten Platz. Ja, ich glaube, das sagt viel darüber aus, wie konstant Antonio Felix da Costa im Vergleich zu seinen Konkurrenten einfach ist.
Es ist auch das erste Mal in der Formel-E-Saison 2019-20, dass Jaguar keine Punkte geholt hat. Jetzt direkt zweimal aufeinander folgend, Calado, wir haben ja seine Probleme angesprochen am Mittwoch, auch am Donnerstag lief es nicht gut, Mitch Evans hatte genauso Probleme, vielleicht nicht ganz so gravierend, aber der ist auch nicht auf Geschwindigkeit gekommen irgendwie. Vorher hat Jaguar bei jedem Rennen der Saison Punkte sammeln können, jetzt zweimal in Folge gar nicht, bleibt nur noch Nissan, BMW. Nee, auch nicht. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz kontrollieren. Es gibt gar kein Team mehr, das immer gepunktet hat, oder? Gestern war es noch BMW, die immer Punkte gesammelt haben, aber nachdem Günther und Sims nicht Zähler sammeln konnten im zweiten Berlin-Rennen, ist BMW jetzt auch nicht mehr im Rennen um die konstante Meisterschaft, die Konstanzmeisterschaft. Guck mal, kein Rennstall mehr, der nie ohne Zähler geblieben ist.
Tatsächlich, du hast recht. Jedes Team ist tatsächlich mindestens ein einziges Mal ohne Punkte geblieben, auch wenn das natürlich relativ wenig aussagt. Venturi ist auch nur einmal ohne Punkte geblieben, die sind aber Neunter, ja, zum Beispiel. Ja, Audi ist auch nur einmal ohne Punkte geblieben und die sind Sechster. Ja, das ist, Aussagekraft ist natürlich überschaubar, aber es zeigt natürlich, dass Konstanz durchaus nicht zu vernachlässigen der Faktor ist. Aber konstant gute Ergebnisse schaffen halt nur verdammt wenige und um nicht zu sagen, eigentlich nur einer.
Nämlich Antonio Felix da Costa. Ich weiß gar nicht, wie oft ich seinen Namen heute erwähnt habe. Aber kann man nicht genug machen nach den zwei wundervollen Rennen in Berlin. Wir sollten mal klatschen, oder? Hier, nur für dich, Tonio. Das war schön, aber ein bisschen wenig, weil wir nur zu zweit sind. Vielleicht beim nächsten Mal mit etwas mehr Händen, die dann zusammenklatschen. Wir haben natürlich in Berlin noch einige andere Themen gehabt, die wir jetzt irgendwie auch noch in diesen Podcast mit reinzwängen wollen. Trotz Überlänge, natürlich kommt man nicht dran vorbei, dass man über die positiven Corona-Tests in Berlin reden muss, Tobi. Und zwar 2 von 1423 Tests und wir wissen sogar, wer die 2 Personen sind, weil sie halbwegs Promis sind in der Formel E.
Ja, tatsächlich. Mit Dilbert Gill, Teamchef von Mahindra, und Alejandro Agag, CEO. Nee, eben nicht mehr CEO. So, genau. Nochmal. Mit Dilbert Gill, Teamchef von Mahindra Racing, und Alejandro Agag, Vorstandsvorsitzender der Formel E, sind es tatsächlich 2 Schwergewichte der Formel E, die, ich denke mal, so ziemlich jeder kennt. Und ist natürlich besonders berichtenswert, ja, nicht, dass irgendwelche kleinen Mechaniker oder Streckenarbeiter oder Reinigungsfachkräfte betrifft, sondern tatsächlich 2 der großen Namen, die im Paddock weit bekannt sind.
Krass. Also ich fand das wirklich, wirklich krass, als rauskam, dass beide bei ihrer Ankunft positiv auf Covid-19 getestet wurden. Natürlich hat die Formel E ein ausgeklügeltes Hygienekonzept. Jeder wird getestet und zwar mehrmals im Abstand von 5 bis 7 Tagen. Bedeutet, die Ersten haben jetzt schon ihren 2. oder 3. Corona-Test hinter sich. Ist nicht ganz angenehm, aber hilft einfach der Sicherheit an der Strecke. Und dazu gibt es dann die Maskenpflicht und die Abstandsregelungen und regelmäßig Hände waschen und alles, was dazugehört. Haben wir schon oft genug hier im Podcast drüber erzählt. Nachlesen könnt ihr es auf eformel.de natürlich auch. Trotzdem krass. Diese Fälle sind nicht an der Strecke entstanden, sondern vor der Anreise wohl aufgekommen und dann erst in Berlin festgestellt worden. Beiden geht es gut. Das muss man noch dazu hinzufügen, fühlen jetzt keine Symptome und fühlen sich okay und fühlen sich gut, müssen allerdings in Quarantäne bleiben für mindestens 14 Tage im Hotelzimmer und können die Teams, egal ob es jetzt die Formel E das als Team ist oder Mahindra als Team der Formel E ist, nur aus der Ferne unterstützen. Gibt schönere Orte in Berlin jedenfalls, wobei es im Estrel Hotel auch nicht so schlimm ist. Aber lieber habe ich kein Corona als 2 Wochen im Estrel-Hotel. Da sind sie nämlich. Für alle Berliner, die sich auskennen, wa? Estrel-Hotel. Sonne.
Hast du denn auch den Tweet von Nick Heidfeld gesehen?
Nee, erzähl.
Der gute Dilbert Gill hat ja ein Foto aus dem Hotelzimmer geschickt, wo zu sehen ist, dass er das Rennen am Laptop verfolgt. Und da war im Hintergrund war ein kleines Regal zu sehen und da lagen mehrere Chipstüten.
Ah ja, doch, das habe ich gesehen. Ja, doch.
Das hast du gesehen.
Ja, aber den Tweet von Heidfeld habe ich nicht gesehen. Was hat er gesagt?
Ja, der hatte das, auf dem Foto hat er dann einen großen Pfeil eingeblendet und dann nachgefragt, was ist denn das? Und ich glaube, die Antwort war so etwas wie Nervennahrung für den Mahindra-Bären.
Ja, klar. Der Mahindra-Bär, Mahindras Maskottchen natürlich. Nicht der Teamchef, der sich selbst als Mahindra-Bär bezeichnet. So, was hast du noch so mitgenommen, Tobi? Zwischenfazit nach zwei Rennen.
Ja, der um etwas ein bisschen auf die Spitze zu sein, der DS-Antrieb erinnert so ein bisschen an den Ferrari-Motor in der Formel 1 der vergangenen Saison. wo da die Performance herkommt, das ist ja, nicht nur mir ein Rätsel, die Dinger scheinen einfach tierisch gut zu gehen und dazu kommt, dass Antonio Felix da Costa einfach in der Form seines Lebens ist. Er profitiert natürlich auch massiv davon, muss man ganz klar sagen, dass alle anderen, aber wirklich alle anderen ohne jede Ausnahme viel zu inkonstant sind in dieser Saison, um tatsächlich ein ernsthaftes Wort um den Titel mitreden zu können.
Mein Zwischenfazit auch Felix da Costa übermenschlich bisher. Ich habe den ja vorhin schon ordentlich abgefeiert und muss da jetzt nicht nochmal eine Etage oben drauf setzen. Richtig, richtig stark jedenfalls, was er bisher gezeigt hat. Jetzt muss nur noch das i-Tüpfelchen drauf und er muss das Ding noch zu Ende fahren und dann darf er sich feiern lassen. Der ist von ganz unten nach ganz oben gekommen in der Formel E, ist auch nicht müde geworden, das zu betonen natürlich in den letzten Tagen. Ne? Er war mit Andretti vor 2-3 Jahren wirklich im zweitschlechtesten Auto des Feldes, manchmal sogar im schlechtesten Auto des Feldes, ist nirgendwo irgendwie hingekommen, hat keine Punkte gesammelt, immer ganz, er war glaube ich der Rekordfahrer für Platz 11 in Saison 3-4, da lief es wirklich gar nicht zusammen und jetzt nach dem Wechsel von BMW zu Tachita im ersten Jahr mit dem neuen Arbeitgeber schon so Leistungen rauszufahren, ist stark. 3 Siege in Folge und die allesamt sehr verdient. Und die allesamt nicht nur, weil er so ein tolles Auto hat, das auch, aber vor allem, weil er so ein toller Fahrer ist und wirklich sich aus eigener Kraft in diese Position gebracht hat. Denn Jean-Éric Vergne hat es im gleichen Fahrzeug nicht geschafft, sich in diese Position zu bringen. Also Hut ab, Antonio Felix da Costa. Meine andere große Erkenntnis ist, wie stark Mercedes ist bisher in dieser Saison. Die haben natürlich schon beim Auftakt in Saudi-Arabien mit 2 Podien für Ausrufezeichen gesorgt. Stoffel van Dorn war da wirklich stark, hat natürlich auch ein Jahr Formel-E-Erfahrung, genau wie das ganze Team, das an der Strecke ja von HWA geleitet wird. HWA Race Lab, ja der Renneinsatz aus Affalterbach, die sind für die Operation an der Rennstrecke verantwortlich und können da nach diesem einen Übungsjahr 2018-19 auf einige Erfahrungen zurückgreifen. Das hat dem Team offenbar sehr geholfen. Mercedes in der Teamwertung jetzt auf Platz 4. Gerade mal 5 Zähler hinter BMW, die auf Platz 2 liegen. Also für die ist noch alles drin. Vielleicht sogar ein Angriff auf DS Tachita. Die haben jetzt groß profitiert von den Punkten von da Costa. Während alle anderen Mannschaften nicht so viele Zähler aus den ersten 2 Berlin-Rennen mitnehmen konnten. In der Teamwertung ist es noch offen und ich gehe davon aus, dass Mercedes noch ein bisschen nach oben rücken könnte, wenngleich die anderen Teams natürlich nicht schlafen. Es bleibt einfach nur spannend. Ich habe Bock auf die nächsten Tage. Morgen geht's schon wieder los mit dem ersten freien Training. Ich weiß gar nicht wann. 9.30 Uhr, glaube ich, ne? Erstes freies Training. Live zu verfolgen bei uns im Live-Ticker oder im Stream. Klickt euch einfach am Vormittag auf unsere Seite. Da wird das dann alles stehen, eingebettet, genauso wie der Link zum Qualifying, haben wir in der Vorschau erzählt und das war auch tatsächlich der Stand, als wir die Vorschau aufgenommen haben, dass das Qualifying in Deutschland nicht kostenfrei zu sehen ist. Das hat sich die Formel E wohl auch zu Gemüte geführt und dachte, können wir nicht so stehen lassen. Inzwischen gibt es einen englischsprachigen YouTube-Livestream. Auch den bauen wir euch dann ein auf unserer Webseite. 14.15 Uhr ist das Qualifying. Auch morgen wieder. Jetzt müssen wir zum Abschluss nur noch einmal kurz einen Blick auf das Tippspiel werfen, das wir ja immer unseren Leserinnen und Lesern ans Herz legen. Auch
gleich Zuhörerinnen.
Ja, denen sowieso. Legen wir euch ja immer ans Herz, da mitzutippen. Und für mich lief es gar nicht mal so schlecht dieses Mal. Bestes Saisonergebnis, Gleichstand mit Marrakesch. 27 Punkte habe ich mitgenommen. Nur gibt es halt noch 14 andere Leute vor mir. Und besonders gut sieht es momentan aus, immer noch für Alex S., der so ein bisschen unser Felix da Costa ist momentan.
Ja, der sieht tatsächlich ganz gut aus bislang. Ja. Hat 202 Punkte gesammelt. Der Ricardo, der das Tippspiel organisiert, ist an zweiter Stelle mit 182. Also das sind schon 20 Punkte Unterschied. Und es ist kein Vorsprung, auf dem man sich ausruhen kann. Aber das ist schon eine Hausnummer. Vor allem, wenn man dann bedenkt, dass der Smith auf dem dritten Platz nur 4 Punkte zurückliegt. Der Smith auf dem dritten Platz nur 4 Punkte zurückliegt, genau. Ich selber bin Vierter, habe dann einen weiteren Punkt Rückstand und der Willi WH einen weiteren Punkt hinter mir auf Platz 5. Der Rest unserer Redaktion, der Timo ist auf Platz 13 mit 152 und Tobi und Svenny auf dem geteilten 14. Platz mit 150 Punkten.
Und der Tagessieg am zweiten Berlin-Tag, oder nein, der Tagessieg am ersten Berlin-Tag, der ging an unseren Pesci, der hat schon immer irgendwie gut mitgetippt, habe ich das Gefühl. Der ist immer einer, der vorne dabei ist. Und am zweiten Tag, ich weiß gar nicht, ob sein erster Tagessieg ist, Crazy Kennis, Kenny, herzlichen Glückwunsch. Mit dem fahre ich zusammen in der Formel-E-Rennliga. Herzlichen Glückwunsch, Tagessieg in Berlin 2. Und ihr könnt natürlich weiterhin mittippen und eure Tipps abgeben, euch noch anmelden. Auf kicktipp.de/formel-e gibt es auch für die weiteren 4 Rennen in der Hauptstadt natürlich wieder ein eigenes Tippspiel. Und jetzt schalten wir in die letzten 2 Rubriken für den E-Pod. Die sind natürlich wie immer der Fakt der Woche und Tobis Teleskop. Und den Anfang macht
der Formel-E-Fakt der Woche.
René Rast kehrte nach dem Berlin-E-Prix 2016 zurück in die Formel-E. 44 E-Prix-Pause hat er dabei gemacht. Das ist ein neuer Rekord. Der Rekord stand vorher bei einem anderen Fahrer, der ebenfalls momentan in der Formel-E fährt. Oliver Rowland. Der ist in Punta del Este 2015 schon einmal gefahren und dann in Diriyah 2018 zurückgekommen. Hat also genau 31 Rennen verpasst. Jetzt 44 Rennen für René Rast. Neuer Bestwert.
Interessant.
Interessant, oder? Umso interessanter wird's jetzt allerdings in Tobis Teleskop. Nette Überleitung heute, ey. Richtig gut.
Wunderbar.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Und zwar unter dem Motto Positively Charged, also positiv aufgeladen, hat die Formel E ein Projekt präsentiert, das für mehr Diversität und gegen Diskriminierung steht. Das Ganze wurde in einer Live-Übertragung, sag ich mal, mit einer schönen Aktion präsentiert am Dienstagabend. Wurde dann nämlich gleichzeitig eine Gedenkminute inklusive einer Lichterkette für den verstorbenen Streckenbauer Elder Moreira abgehalten. Ich finde eine sehr schöne und gelungene Aktion.
Schließe ich mich an. Zumindest bei der Lichterkettenaktion. Vielleicht schreibe ich noch mal ein paar Wörter über Positively Charged auf, nach dem Berlin-E-Prix allerdings, da komme ich vorher nicht zu. Ich finde das ein bisschen problematisch, dass die Formel E da sehr viele Dinge in eins reinwirft und gewissermaßen sagt, wir sind gegen alles, was schlecht ist, sucht euch was Gutes in der Welt aus und wir sind auch dafür. Das ist mein Eindruck gewesen bei zumindest den Schweigeminuten vor den Rennen. Es wurde viel an den verstorbenen Streckenbauer erinnert und das finde ich eine wunderschöne Aktion. Gerade die Lichterkette sah wirklich toll aus. Sonst aber vergleichsweise vage Formulierungen. Wir sind gegen Diskriminierung aller Art und für Diversität und für Umwelt- und Klimaschutz und wir sind gegen Ungerechtigkeiten. Und das ist alles ein bisschen wischiwaschi, finde ich. Wenngleich das alles sehr löbliche, positive Dinge sind. Positive ist es, aber so richtig der Charge fehlt mir dabei bisher noch. Mal sehen, ob da die Teams vielleicht noch was nachlegen können oder die Formel E selbst ein bisschen was nachlegen kann. Aber bevor ich das aufschreibe, mache ich mir da noch mal ein paar eloquentere Gedanken zu. Das jedenfalls nur ein erster Anstoß.
Auf der anderen Seite, es ist löblich zu erwähnen, dass da irgendwas geplant wird. Man hört ja aus anderen großen Rennserien, dass da die Fahrer sich ein bisschen über mangelnde Unterstützung der Teams und der Rennserie beklagen. Ich glaube, in dem Fall geht die Formel E da durchaus mit einem guten, positiven Beispiel voran.
Dabei belassen wir es. Ein schönes Schlusswort für den ersten E-Pod unserer Höllenwoche. Ganz so schlimm ist es dann doch nicht, aber eine lange Woche jedenfalls, die noch vor uns liegt. Morgen geht es weiter, 19 Uhr Rennstart in Berlin-Tempelhof, wieder das bekannte Streckenlayout aus dem Vorjahr. Auch am Sonntag geht es wieder rund, auch um 19 Uhr. Und am Montag hören wir uns an dieser Stelle schon wieder, wenn es weitergeht mit unserem Zwischenbericht aus Berlin. Gab es da nicht mal so eine Kolumne, die gerade eingestellt wurde? Der Zwischenruf aus Berlin? Ich glaube, da klingelt irgendwas bei mir. Könnt ihr euch ja mal informieren und mir Bescheid sagen zum nächsten E-Pod. Ich drücke auf den Autoknopf. Danke fürs Dabeisein, Tobi. Und wir hören uns am Montag wieder. Mach's gut.
Alles klar. Ciao. Schönen Abend.